Wenn im Herbst die Tage kürzer werden, dann beginnt für die Pflanzen eine Phase höchster Aktivität. Beispielsweise bilden sich jetzt all jene Knospen, die im kommenden Frühjahr austreiben werden. Und auch auf den Äckern herrscht Betriebsamkeit. Die Bauern bereiten ihre Felder für die nächste Aussaat vor. Die Ackerkrume wird aufgelockert und in mehr oder weniger großen Schollen wird die Erde gewendet.
Das Pflügen geschieht ja heutzutage so, dass die Krume in einem hohen Bogen aus der sozusagen abgeschnittenen Kante des Feldes in die Furche geworfen wird.
Sagt Matthias Zeidler. Er ist Pflanzenphysiologe und forscht an der Universität Gießen darüber, wie Pflanzen das Licht wahrnehmen.
Dabei werden sehr viele Bereiche der Erde lichtexponiert, die dann wieder in die Dunkelheit der Furche zurückfallen. Ja, also man belichtet eine sehr große Menge Erde mit sehr vielen in der Erde akkumulierenden Unkrautsamen. In unseren Äckern akkumulieren natürlich ständig Unkrautsamen, weil die fallen herunter. Und sozusagen, wenn ich jetzt während des Tages pflüge, exponiere ich sehr viele Samen dem Licht. Und damit hat man dann eine sehr hohe Unkrautdichte auf diesem Acker.
Viele Wildkräuter gehören nämlich zu den sogenannten Lichtkeimern. Das sind Pflanzen, die zusätzlich zu den allgemein üblichen Keimbedingungen, als da beispielsweise sind genügend Wasser, genügend Wärme und Sauerstoff, die neben diesen Keimbedingungen auch vom Licht bestrahlt werden müssen. Erst das Licht gibt bei den Lichtkeimern den Startschuss für die Keimung. Nun pflügen die Bauern ihre Felder im Herbst aber vor allem am Tag und nicht in der Nacht. Mit der Folge, dass die zuvor im Boden vom Licht abgeschirmten Samen an die Oberfläche transportiert werden. Dort werden sie von der Sonne bestrahlt und nun können sie alsbald keimen. Wäre es also womöglich vorteilhaft, nachts zu pflügen, in möglichst tiefer Dunkelheit? Könnte man sich dann zumindest einen Teil der Kosten für die Unkrautbekämpfung ersparen? Mit solchen Fragen hat sich der Botaniker Karl M. Hartmann in den 1980er und 90er Jahren intensiv beschäftigt. Damals war er Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und Professor Hartmann wollte es ganz genau wissen.
Daraufhin hat er dann ein Experiment gemacht, wo er dem Traktoristen in einer mondlosen, düsteren Nacht angewiesen hat, ohne Licht auf dem Acker, also mit abgeklebten Scheinwerfern oder ausgeschaltetem Licht, zu pflügen, und zwar einen Streifen in völliger Dunkelheit zu pflügen und am nächsten Mittag einen Streifen daneben in der Mittagssonne. Und das hat sich dann gezeigt, dass wirklich die Menge an aufgehenden Unkräutern auf diesem Streifen, der nachts gepflügt wurde, geringer war, weil eben die Samen, die exponiert wurden, keinen Lichtreiz bekommen haben und damit dann auch nicht aufgegangen sind.
Tatsächlich, wenn man den Acker in der Nacht bearbeitet, dann kann man den Aufwuchs von Unkraut ganz erheblich verringern. Auf nur noch 5% im Vergleich zu einer Kontrollfläche, die tagsüber bearbeitet wird. Und noch etwas wurde von Karl M. Hartmann nachgewiesen. Bereits 3 Sekunden Mondschein können die Keimung von Pflanzensamen auslösen oder 5 Minuten Aufenthalt an der Oberfläche in einer mondlosen, sternenklaren Nacht. Wahrgenommen werden die Photonen, also die Teilchen des Lichts, von speziellen Eiweißen in den Samen, von sogenannten Phytochromen. Matthias Zeidler.
Diese Phytochrome, es gibt verschiedene, haben ganz auch verschiedene Reaktionsvarianten. Und diese eine, die sozusagen die Induktion der Keimung, dafür reichen sehr, sehr wenige Photonen aus. Was auch verständlich wird, wenn man daran denkt, dass beispielsweise ein Samen jetzt sehr nah an der Erdoberfläche ist, aber noch nicht völlig an der Oberfläche, dann kommen ja auch nur sehr, sehr wenig Photonen durch diese oberen 2-3 Zentimeter der Erde. Und das reicht aber dann schon aus, um zu signalisieren, ich bin relativ nah dran und es lohnt sich für mich zu keimen.
Nach starken Regenfällen können kleine Samen zum Beispiel einige Zentimeter tief in den Boden eingeschwemmt werden. Dort bleiben sie womöglich jahrelang liegen. Dann aber trägt ein erneuter Sturzregen die über ihnen liegende Erde ab. Die im Verlauf der Evolution entstandene extreme Lichtempfindlichkeit erweist sich nun als vorteilhaft. Matthias Zeidler.
Es gibt Pflanzen, die keimen im Dunkeln, weil sie so viele Samen haben, dass es denen nicht ausmacht, wenn sie sozusagen die Erdoberfläche nicht erreichen, bevor sie das Sonnenlicht als Energiequelle nehmen können. Das ist ja das Hauptziel der Pflanze, an das Sonnenlicht zu kommen. Und Sie müssen sich vorstellen, es gibt viele Pflanzen, die haben sehr, sehr kleine Samen. Das heißt, die Speicherstoffe in diesem Samen sind alles, was die Pflanze hat, um durch die Erde durchzudringen und die Erdoberfläche zu erreichen. Das heißt, es ist für die Pflanze dann in diesem Falle sinnvoller, erst dann zu keimen, wenn ein gewisser Lichtreiz gegeben wurde oder wenn der Same so nah unter der Erdoberfläche liegt, dass er bereits detektieren kann, dass es sehr nah zur Erdoberfläche ist. Weil dann kann der Same mit dem dem Samen vorhandenen Speicherstoffen die Erdoberfläche erreichen und dann das Licht zur Photosynthese und zur Energiegewinnung benutzen.
Licht beeinflusst aber nicht nur die Keimung vieler Pflanzen. Im Frühjahr entwickeln sich ab einer bestimmten Tageslänge beispielsweise die Blüten. Im Herbst haben die Tage wieder exakt die gleiche Länge wie im Frühjahr. Da stellt sich die Frage, warum blühen die Pflanzen im Herbst dann nicht ein zweites Mal?
Das ist richtig, aber die Pflanze hat nicht nur sozusagen die Lichtmessung, sondern die Pflanze führt auch einen Temperaturkalender. Das heißt, der Kirschbaum weiß, dass er aus einer kalten Jahreszeit kommt und eine Verlängerung der Tageszeit führt dazu, dass sie blühen. Während im Herbst kommt der Kirschbaum aus einer warmen Jahreszeit und weiß, dass jetzt kürzere Tage nicht unbedingt bedeuten zu blühen.
Ja, in der Biologie ist es meistens so, dass mehrere Faktoren zusammenwirken. Einerseits werden natürlich die Tage kürzer, darauf reagieren Pflanzen, aber auch auf Temperatur. Besonders im Herbst werden ja die Nächte dann bald kühler.
Dr. Matthias Jenny, er ist der Leiter des Palmengartens in Frankfurt am Main.
Die Pflanzen reagieren dann damit, dass sie versuchen, möglichst viele Nährstoffe aus den Blättern herauszuholen, weil das sind ja wertvolle Stoffe. Also Stickstoff ist zum Beispiel dabei und Kohlenstoff ist dabei. Das kann dann in den Bäumen gespeichert werden, in speziellen Speichergeweben.
Bei unseren Laubbäumen und auch bei den meisten einheimischen Sträuchern erkennt man diese Veränderungen vor allem daran, dass die Blätter allmählich immer weniger grün aussehen. Der grüne Farbstoff, das Chlorophyll, er wird in seine chemischen Bestandteile zerlegt. Die Bruchstücke werden eingelagert im Stamm und in den Wurzeln. Im kommenden Frühjahr können die Bruchstücke dann rasch wieder zu neuem Blattgrün zusammengebaut werden. Der grüne Farbstoff hat vor allem die Aufgabe, Licht gewissermaßen einzufangen. Mit Hilfe der Lichtenergie produziert die Pflanze alle für sie lebensnotwendigen Stoffe, beispielsweise Eiweiße und Zucker. Das aber funktioniert in unseren Laubbäumen nur, solange die Temperaturen deutlich über 0 Grad liegen.
Wenn die Temperatur dann drunter fällt, funktioniert das nicht mehr, weil das Blatt dann kein Wasser mehr kriegt im Winter, wenn der Boden gefroren ist.
Und weil viele chemische Prozesse bei allzu niedrigen Temperaturen nicht mehr ablaufen. Wenn die Blätter im Winter an den Bäumen bleiben würden, wären sie bei tiefen Temperaturen also einigermaßen nutzlos. Aber nicht nur das, die Blätter würden im Winter womöglich unter der ersten Schneelast zerbrechen. Matthias Jenny.
Unsere Laubbäume, die sind natürlich angepasst an unser Klima und können im Winter, wenn sie eben kein Laub tragen, beliebig kalt, also so kalt, wie es bei uns halt wird, überleben. Das Problem ist ja immer der Wassernachschub im Winter. Wenn der Boden gefroren ist, kriegen die Bäume auch kein Wasser mehr. Und das Problem haben ja die Laubbäume gelöst, indem sie die Blätter abgeworfen haben. Und die Nadelbäume, das weiß man ja von Sibirien, können da noch mehr ertragen. Die versuchen fast wie sukkulente Pflanzen ihr Wasser zu halten und können daher auch im Winter grün bleiben. Aber auch die machen keine Riesenphotosynthese, wenn es ganz kalt ist.
Sukkulente Pflanzen sind dickfleischige Pflanzen. Hierzu gehören beispielsweise viele Kakteen. Nadelgehölze harzen sehr viel stärker als ein Laubbaum. Das ist eine Folge davon, dass sie besonders viel und besonders stark eingedickten Pflanzensaft speichern. So können sie besonders tiefe Temperaturen aushalten, ohne dass das Wasser im Stamm gefriert und die empfindlichen Zellen der Nadelgehölze platzen lässt. Welche Folgen das hätte, weiß jeder, der schon einmal Gemüse in der Kühltruhe eingefroren hat. Nach dem Auftauen ist es matschig, weil die Zellen durch Eiskristalle zerstört wurden. Allerdings können auch einige Laubgehölze eine Art Frostschutzmittel produzieren, die europäische Stechpalme beispielsweise und der Kirschlorbeer. Auch deren Blätter bleiben daher grün, ohne zu erfrieren, wenn es draußen frostig wird. Angepasst an die kühlere Jahreszeit sind aber auch die einheimischen Schimmelpilze, zum Beispiel der Schimmelpilz Fusarium graminearum.
Fusarium ist ein ganz spezieller Pilz, wahrscheinlich der kritischste, der schwierigste in der Landwirtschaft im Moment, weil der nicht nur Infektionen setzt, sondern auch bei diesen Infektionen Toxine freisetzt, die äußerst kritisch sind für den Menschen und für Tiere, sogenannte Mykotoxine.
Professor Karl-Heinz Kogel vom Institut für Pflanzenkrankheiten der Universität Gießen. Dieser Schimmelpilz gedeiht bei uns vor allem auf Getreide und auf Mais. Seine Mykotoxin genannten Pilzgifte können zum Beispiel in die Körner eindringen und am Schluss womöglich in unserem Müsli landen. Und nach der Ernte überleben die Pilze den Herbst und den Winter auf dem Stoppelacker.
Der überlebt dann nicht nur, sondern der produziert da auch Massen von Sporen auf diesem toten Pflanzenmaterial. Und das ist sozusagen die Infektionsquelle für den nächsten Infektionszyklus im Frühjahr. Es ist nämlich so, dass dann die neu gesäten Pflanzen nicht etwa über die Wurzel oder hauptsächlich nicht über die Wurzel infiziert werden, sondern dass die Pflanzen in einem gewissen Stadium, wenn sie eine gewisse Höhe erreicht haben, infiziert werden durch Spritzwasser, durch Regen. Tropfen. Das heißt, der Regen fällt und wirbelt die Sporen im Boden auf dem toten Pflanzenmaterial auf und dadurch gelangen die Sporen auf höhere Blattetagen und werden im Grunde sogar durch Spritzwasser immer weiter höher transportiert, bis sie an den höchsten Blättern angelangt sind und von da aus die Ähren infizieren können.
Im konventionellen Anbau wird dann mit der chemischen Keule zugeschlagen. Karl-Heinz Kogel.
Der Pilz greift hauptsächlich an Ähren an. Auch Getreide blüht natürlich zu einer gewissen Zeit und dann sind die Ähren bei den meisten Getreiden auch offen für eine gewisse Zeit. Wenn es dann schlechtes Wetter gibt, wenn es feucht ist oder wenn es regnet, ist das die optimale Bedingung für die Infektion durch diesen Pilz Fusarium, der über die Ähren dann hineingeht in die Pflanze und doch dann innerhalb der Pflanze weiter wächst und zwar von Ährchen zu Ährchen. Das heißt, im Grunde nachher die gesamte Ähre befallen kann. Das sieht man daran, dass diese Ähren sich weiß färben und dann braun werden. Das ist sogenannte, im Englischen sagt man Head Blight oder Ährenfusariose. Und wenn der Pilz dann an der Ähre ist und anfängt, Toxine zu produzieren, die er übrigens nutzt, um das Immunsystem der Pflanze außer Kraft zu setzen, dann gelangen diese Toxine natürlich mit den Samen bzw. in den Mühlen durch Produktion von Mehl auch ins Brot hinein.
Hier zeigt sich einmal mehr, dass gut gemeint nicht immer gut geraten ist. Jahrelang wurde den Landwirten geraten, die Ackerkrum im Herbst nicht mehr allzu tief zu pflügen. Das spare Zeit und zerstückele überdies nicht die Regenwürmer im Boden. Direktsaat wurde empfohlen, also Aussaat ohne Bodenbearbeitung, direkt nach der Ernte.
Wenn Sie neue Verfahren in die Landwirtschaft einführen, besteht immer Gefahr, dass sie auch negative Effekte haben. Das ist ein schönes Beispiel hier. Man hat gesagt, aus ökologischen Gründen versuchen wir, die Bodenbearbeitung zu reduzieren. Nicht mehr abflämmen, nicht mehr tief pflügen. Das führte aber dazu, dass das infektiöse Material nicht mehr in den Boden eingearbeitet wurde und sozusagen nicht kompostiert wurde, sondern an der Oberfläche blieb und im nächsten Jahr sozusagen dann eine Gefahr darstellte für eine neue Infektion.
Eine ökologisch vernünftig erscheinende Maßnahme führt derzeit also im konventionellen Anbau letztlich zu einem erhöhten Einsatz von chemischen Pilzbekämpfungsmitteln auf dem Acker. Karl-Heinz Kogel.
Eine andere Möglichkeit, und das ist eigentlich die in der Wissenschaft immer ganz zentrale, ist die Züchtung. Wir versuchen, neue, sagen wir, Weizenpflanzen zu erstellen, zu züchten, die dann eine erhöhte Abwehrfähigkeit gegen Fusarium besitzen. Und hier setzt eigentlich die Wissenschaft erst ein, nämlich die Frage, wie können wir Pflanzen gezielt züchten, so dass sie eine höhere Krankheitsresistenz gegen Fusarium haben und deshalb auch nicht mehr so viel Toxine aufnehmen.
Im Gießener Institut für Pflanzenkrankheiten wird an solchen widerständigen Zuchtsorten geforscht. In einigen Jahren, so hofft man, könnten die Ergebnisse der Forschung auf dem Acker zu finden sein. Und im Biolandbau setzt man weiterhin vor allem auf Vorbeugung. Man beseitigt die Ernterückstände, um Neuinfektionen zu vermeiden, und man setzt auf eine ausgeklügelte Fruchtfolge.